Jörd.
Singapur im Oktober 2024 an der Marina Bay, mitten im Geschäfts- und Tourismuszentrum der Stadt. Ein junges Urlaubspaar aus Deutschland betritt den Haupteingang eines großen Glasgebäudes. Sie bleiben stehen und schauen sich staunend um.
Schatz, siehst du das? Ein Oktoberfest in Singapur. Bei 33 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit.
Ich hab dir doch gesagt, ich höre deutschen Schlager. Da fliegt man 10.000 Kilometer und fühlt sich plötzlich doch wieder wie zu Hause. Faszinierend.
Das Paar sieht einige hundert Personen in Trachten. Chinesinnen und Chinesen, aber auch Leute aus Deutschland, Indien oder den USA. Alle inmitten eines festlich geschmückten Saals voller Bierbänke, weiß-blauer Fahnen, Lichterketten und Brezentürme. Sie lachen, singen und trinken bayerisches Weißbier. Eine einheimische Kellnerin im Dirndl mit 10 Maß Bier in der Hand läuft an dem Paar vorbei und spricht sie auf Deutsch an.
Willkommen beim Oktoberfest im Paulaner Bräuhaus Singapur. Haben Sie reserviert?
Woher wissen Sie, dass wir Deutsche sind?
An den Tennissocken und den Sandalen. Nur Spaß. Ich habe Sie reden hören. Ich selbst bin in München aufgewachsen.
Ach so. Können Sie uns verraten, was hier gespielt wird?
Also, aktuell spielt DJ Jürgen die besten Wiesenhits zum Mitsingen.
Nee, ich meine das alles hier. Auf mich wirkt das wenig überzeugend, irgendwie fake.
Von wegen. Sie sehen hier ein echtes Paulaner Oktoberfest auf 3 Etagen mit rund 700 Sitzplätzen und echtem Paulaner Weißbier. Das Festbier wird sogar hier vor Ort gebraut, nach Originalrezept. Nichts für ungut, aber irgendwie wirkt es etwas künstlich. Klar, die Stimmung passt, das Bier bestimmt auch, aber ich weiß ja nicht.
Die Kellnerin stellt die Maßkrüge auf den Tisch.
Das Paulaner Bräuhaus hier ist Teil eines weltweiten Franchise. Ein bisschen Bayern zum Mitnehmen sozusagen. Vieles ist vorgegeben. Speisekarte, Musik, Deko. Und ja, das kommt tatsächlich gut an. Die Leute hier stehen total auf dieses typisch Deutsch.
Naja, am Ende sind das alles eher Bayern-Klischees. Als ob wir im Saarland oder in Ostfriesland alle nur in Lederhosen rumlaufen würden. Oder zum Frühstück Weißwürste mit Weißbier verdrücken.
Stimmt. Ich komme ja selbst aus München. Und da läuft auch keiner rund um die Uhr so rum. Aber so ist das mit Kultur, sobald sie kommerzialisiert wird. Sie rutscht schnell in Richtung Karikatur. Denken Sie an italienische oder chinesische Restaurants in Deutschland. Vieles davon ist so authentisch wie eine Lederhose in der Sauna.
Was 1634 als klösterliches Fastenbier begann, ist heute ein globales Konzept deutscher Gemütlichkeit. Ob in Singapur, Beijing, Jakarta oder Aserbaidschan, insbesondere im asiatischen Raum boomt das Paulaner Franchise. Oder in den USA, wo das Oktoberfestbier gerne getrunken wird. Vom Zapfhahn bis zur Zierleiste, von der Speisekarte bis zur Schlagermusik, alles folgt dem zentralen Markenkonzept aus München. Weißbier als Botschafter bayerischer Trinkkultur. Nicht frei von Klischees, aber kalkuliert gemütlich. Doch zu Hause, in der Heimat des Reinheitsgebots, kämpft der deutsche Biermarkt ums Überleben. Craft-Bier-Hype, Preiskrieg und Kulturwandel setzen Traditionshäuser unter Druck. Und Paulaner findet sich plötzlich zwischen erloschenen Sudkesseln und stillgelegten Abfüllanlagen wieder. Ich bin Marc van Puch und das ist Imperium. Die Paulaner Story von Studio J. Wenn euch Imperium gefällt, gebt uns jetzt 5 Sterne und folgt uns, um die nächste Staffel nicht zu verpassen. Danke. In der letzten Folge hat Paulaner den Biergarten neu erfunden und daraus mehr als nur einen Ort des Trinkens gemacht. Der Paulaner Garten wurde zum modernen Aushängeschild bayerischer Lebensart und legte zugleich den Grundstein für eine Legende der digitalen Meme-Culture. Währenddessen reifte im Hintergrund ein neuer Absatzmarkt. Spezi, eine der am schnellsten wachsenden Marken im Paulaner-Portfolio. Der Cola-Mix wird zur Geheimwaffe auf einem heiß umkämpften Getränkemarkt und Alexandra Schörkuber zur Befehlshaberin eines Konzerns, der in mehreren Männerclubs gleichzeitig agiert. Diese Folge führt uns nach fast 400 Jahren in die Gegenwart von Paulaner und in die Realität einer Bierbranche, die kaum wiederzuerkennen ist. Sinkender Bierkonsum und explodierende Energiepreise. Außerdem Traditionsbrauereien, die sich erstmals vorstellen können, mehr Umsatz mit Softdrinks als mit Bier zu machen. Das Oktoberfest ist längst nicht mehr nur Volksfest, sondern die Bühne für globale Vermarktung und kulturelle Verwertung. Das Aushängeschild der Big Six der Münchner Biere, deren Oktoberfest-Marktdominanz zu kippen droht. Und mittendrin die Paulaner Brauerei-Holding, gefangen zwischen Heimatgefühl und Weltmarkt, zwischen Maßkrug und Moderne. Das ist Folge 4. Gut, besser, Paulaner Spezi. Bayern im Sommer 2022. In einem stillgelegten Sudhaus läuft ein Bierbrauer zwischen leeren, blank polierten Tanks hindurch. Er führt die Journalistin einer Regionalzeitung durch seine insolvente Brauerei.
Eine wirklich schöne Brauerei, die Sie hier haben.
Sie hätten sie mal im laufenden Betrieb erleben sollen. Ich habe hier meine halbe Kindheit verbracht, seit ihrer Gründung vor über 50 Jahren.
Und nun wollen Sie sie verkaufen?
Von wollen kann keine Rede sein.
Was ist passiert?
Corona ist passiert. Immer mehr Gastronomien sind eingegangen. Dazu die explodierenden Energie- und Rohstoffpreise. Und dann trinken die Deutschen auch noch so wenig Bier wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Der Markt ist gesättigt und mein Familienbetrieb insolvent.
Wie fühlt sich das an?
Beschissen. Das kann ich Ihnen sagen. Du führst einen Betrieb seit Generationen. Modernisierst, investierst, kämpfst. Und dann überrollt dich eine Krise nach der anderen.
Und was machen Sie nun?
Auf dem Tisch liegen zwei Angebote. Von Paulaner und Krombacher.
Einerseits die größte Brauerei Münchens in der Hand einer Milliardärsfamilie und einem Milliardenkonzern. Auf der anderen Seite die größte Privatbrauerei Deutschlands.
Pest und Cholera, wenn Sie mich fragen. Für die Großen ist es ein gefundenes Fressen, wenn kleine Bierbrauer wie ich einknicken. Marken, Braustätten, Rezepturen und die angeschlossenen Gaststätten. Alles günstig in der Grabbelkiste zu haben.
Der Chef von Krombacher hat vor kurzem in der Presse gesagt, man sei entschlossen, die Chancen des sich verändernden Marktes zu nutzen.
Die haben auch gut lachen. Aber um fair zu bleiben, auch die Großen haben es aktuell nicht leicht. Paulaner und Krombacher müssen ihre Hausbiere zu Tiefstpreisen verschleudern, weil der Handel den Kasten Bier auf 10 bis 12 Euro drückt. Da wird lieber verramscht, bevor das Bier der Konkurrenz getrunken wird.
Gibt es viele kleine bis mittlere Brauereien in Ihrer Lage?
Mehr als man denkt. Wir Mittelständler sind die Letzten, die getrunken werden und die Ersten, die fallen.
Die Krise der kleinen mittelständischen Brauerei ist kein Einzelfall. Sie erfasst die gesamte deutsche Bierlandschaft. Die Bierbranche entwickelt sich zu einem Konsolidierungsschlachtfeld. Ein Strukturwandel setzt ein, der auch Alexandra Schörkuber und ihre Paulaner Brauereigruppe erreicht. 2022 fällt der Bierkonsum in Deutschland auf 92 Liter pro Kopf. Ein historischer Tiefstand. Verstärkt durch die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie, die der Gastronomie tiefe Wunden schlägt. Monatelange Schließungen führten zu einem Gastrokollaps historischen Ausmaßes. Gleichzeitig gehen die Energie- und Rohstoffpreise durch die Decke. Glas, Malz, Kohlendioxid, alles wird teurer. Alexandra Schörkuber spürt den Druck und die Verantwortung. So auch die Paulaner-Gruppe. Ihr Gewinn schrumpft im Jahr 2022 um 90% auf gerade einmal 3 Millionen Euro. Noch schlimmer steht es um das Kerngeschäft der Schörkuber-Gruppe. Dieses rutscht unter der Last in die roten Zahlen. Der Umsatz fällt im Hotel- und Immobilienbereich auf 550 Millionen Euro. Die Pandemie hat für die Marke Paulaner noch eine zweite, unerwartete Nebenwirkung. Während echte Biergärten leer bleiben, entsteht im Netz ein digitaler. Der Spruch »Geschichten aus dem Paulanergarten« wird in Kommentarspalten immer häufiger genutzt, um Aussagen pauschal als Erfindung abzutun oder Personen zu diskreditieren. Besonders sichtbar in neurechten Milieus. In dieser Phase emanzipiert sich der Slogan endgültig von seinen humorvoll harmlosen Weißbierwurzeln. Er existiert nun sowohl als ironisches Internet-Meme als auch als politisch aufgeladener Kampfbegriff. Ein digitaler Zwilling, weit entfernt vom gemütlichen Nockerberg-Original. Als wären Pandemie und sinkender Pro-Kopf-Verbrauch nicht Herausforderung genug, bricht Alexandra Schörkuber der sechstgrößte Biermarkt der Welt weg. Plötzlich steht sie da, wie viele kleine Brauereien, unverschuldet in eine Krise geschleudert, einer übermächtigen Konkurrenz ausgeliefert, die jedes Anzeichen von Schwäche eiskalt zu nutzen weiß. München im Herbst 2022. In der Paulaner-Zentrale sitzt Dr. Jörg Lehmann, der CEO der Paulaner Brauereigruppe, seiner Chefin Alexandra Schörkuber gegenüber. Vor ihnen der Bericht über alle Geschäftsaktivitäten in Russland, seit russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert sind.
Also, Herr Lehmann, legen Sie los. Wie sieht's aus in Russland?
Düster. Wir haben auf dem russischen Markt alle Tätigkeiten gestoppt. Export, Support für die Brauerhäuser, Franchise-Leitfäden, Marketing, alles.
Weiter?
Nun, Sie wissen ja, wie wichtig Russland für uns war. Immerhin sprechen wir hier vom sechstgrößten Biermarkt der Welt. Paulaner ist nach Spaten die bedeutendste Bierimportmarke Russlands. Knapp 250.000 Hektoliter im Jahr. Nun liegen wir bei null.
Das ist bitter. Aber bei den anderen deutschen Brauereien sieht es nicht besser aus. Bitburger, Veltins, Warsteiner, Radeberger, Krombacher, alle sind raus aus Russland. Übrigens auch Heineken, wie mir die Zentrale in den Niederlanden mitgeteilt hat. Dasselbe in Grün bei Carlsberg in Dänemark. Immerhin die Nummer 3 der Welt hinter Heineken. Wissen wir eigentlich, was die Nummer 1 macht?
Nun ja, aber das wird Ihnen nicht gefallen. Der belgisch-brasilianische Weltmarktführer Anheuser-Busch in Beft zeigt sich weniger solidarisch mit der Ukraine als gedacht. Dort stehen die Zeichen auf Expansion.
Warum wundert mich das nicht? Mit Spatenbräu ist der Konzern unangefochtener Marktführer in Russland. Was hat Anheuser-Busch vor?
Der Konzern will direkt in Russland produzieren. Inklusive ihrer deutschen Biere Spaten, Franziskaner und Löwenbräu. Alles made in Russia.
Verstehe. Sie umgehen so nicht nur die internationalen Sanktionen, sondern füllen auch die Lücke, die wir hinterlassen.
Mehr als das. Anheuser-Busch in Beth will aus dem Stand heraus an 7 Standorten produzieren. 7! Damit übernehmen sie den gesamten russischen Markt.
Die Frage ist, ob sie ihre Biere in Russland in einer vergleichbaren Qualität gebraut bekommen wie in Deutschland. Das dürfte aufgrund der Sanktionen nicht so einfach sein.
Es wurden angeblich Tests bei der TU München in Auftrag gegeben, um zu beweisen, dass das russische Spaten dem deutschen in nichts nachsteht.
Was sagen die anderen Brauereien dazu?
Viel Empörung, einige Boykottaufrufe, ein paar wenige Bierhersteller nennen Anheuser-Busch offen Boykottbrecher oder Kriegsgewinnler. Und ich kann es ihnen nicht mal verdenken.
Der Verlust des Russlandgeschäfts wiegt schwer. Knapp 5% des gesamten Bierausstoßes der Paulaner Holding brechen Alexandra Schörkuber von heute auf morgen weg. Paulaner versucht die empfindlichen Umsatzeinbußen des Russland-Exits durch Wachstum in anderen Absatzmärkten zu kompensieren. Vor allem im ostasiatischen Raum. So gelingt es der Brauereigruppe 2022, einen Jahresumsatz von rund 800 Millionen Euro zu erzielen. Für Alexandra Schörkuber ist es ein Ergebnis auf Vorjahresniveau, das mehr als die Hälfte des gesamten Schörkuber-Konzerns ausmacht. Die von ihr angestoßenen, effizienteren Strukturen innerhalb der Gruppe schaffen zusätzlichen Spielraum. Das Absatzvolumen liegt bei rund 9 Millionen Hektolitern. 2/3 davon Bier, 1/3 sonstige Getränke. Den größten Anteil am alkoholfreien Ausstoß liefert ein Produkt, das im Konzern lange keine besondere betriebswirtschaftliche Rolle spielte und auch von Alexandra Schörkuber nicht erkannt wurde. Paulaner Spezi. Erstmals überschreitet die Trendlimonade 2022 die Marke von 1 Million Hektolitern und steht damit für rund ein Drittel aller alkoholfreien Getränke der Gruppe. Ein Umsatz von über 50 Millionen Euro. Tendenz schnell steigend. Für die Konzernchefin wird der Cola-Mix nach Bier zur zweiten Geschäftssäule. Doch der Erfolg der eigenen Paulaner Spezi verändert nicht nur die Verhältnisse intern, sondern auch bei der Konkurrenz. 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr ist eine Summe, die bei der originalen Spezi-Brauerei Riegele aus Augsburg Begehrlichkeiten weckt und so einen jahrzehntealten Waffenstillstand in einen offenen Konflikt verwandelt. ...2022 im Münchner Justizpalast in der 33. Zivilkammer des Landgerichts. Die beiden Brauereien Paulaner und Riegele streiten über ein einziges Wort. Spezi. Im Saal sitzen die Anwälte beider Seiten. Gegenüber die Richterbank mit der vorsitzenden Richterin an der Spitze. Der Anwalt von Riegele übernimmt das Wort.
Frau Vorsitzende. Unsere Mandantin, die Brauerei Riegele, hat Spezi bereits 1956 als Marke eintragen lassen. Zunächst für Bier, später auch für alkoholfreie Mischgetränke. Die Marke ist historisch wie wirtschaftlich von erheblichem Wert. Paulaner hingegen vertreibt seit Jahren ein Produkt unter der Bezeichnung Paulaner Spezi und erwirtschaftet Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe, ohne hierfür eine angemessene Vergütung zu entrichten.
Dem widersprechen wir. 1974 wurde zwischen den Parteien eine Vereinbarung geschlossen, die Paulaner die Nutzung der Marke Spezi unbefristet gestattet. Es handelt sich klar um eine Abgrenzungsvereinbarung, nicht um einen Lizenzvertrag, wie der Kollege der Gegenpartei sehr wohl weiß.
In der Tat. Abgrenzungsvereinbarungen sind grundsätzlich unkündbar, Lizenzverträge hingegen schon. Auffällig ist, dass im vorliegenden Dokument die Überschrift Lizenzvertrag handschriftlich durchgestrichen und durch Vereinbarung ersetzt wurde.
Und auch innerhalb des Textes wurde der Begriff Lizenz an mehreren Stellen gestrichen. Das spricht gegen den Charakter eines Lizenzvertrags. Aber an anderen Stellen nicht. Das lässt Raum für Auslegung und für die Frage, welche Intention damals tatsächlich vorlag.
Ich muss feststellen, es findet sich kein Enddatum im Vertrag. Das könnte auf eine bewusste Dauerhaftigkeit hindeuten und damit auf eine gewollte Koexistenz beider Marken.
Unsere Mandantin Riegele sieht dies anders. Sie begehrt die Kündigung der bestehenden Vereinbarung sowie eine jährliche Vergütung in Höhe von 5 Millionen Euro, entsprechend dem Markterfolg von Paulaner Spezi.
Paulaner hat über Jahrzehnte erheblich in Marke, Vertrieb und Bekanntheit investiert. Eine Kündigung erscheint nicht gerechtfertigt. Zudem ist Spezi im allgemeinen Sprachgebrauch weitgehend zum Gattungsbegriff geworden. Ein Umstand, der gegen eine exklusive Nutzung spricht.
Die mögliche Gattungsbildung ist tatsächlich ein relevanter Aspekt. Aber sie allein entscheidet diesen Fall nicht. Nun gut, das Gericht hat einen ersten Eindruck gewonnen. Den Termin zur Urteilsverkündung geben wir gesondert bekannt, sofern die Parteien nicht vorher eine außergerichtliche Einigung erzielen.
Als das Urteil wenige Wochen später fällt, setzt das Landgericht München ein deutliches Zeichen. Paulaner behält Recht. Die Vereinbarung von 1974 wird als unkündbare Abgrenzungsvereinbarung bestätigt. Riegele scheitert sowohl mit der Kündigung als auch mit der Forderung nach einer jährlichen Lizenzzahlung. Ein Vorstoß, der sich für die Augsburger als teures Lehrstück erweist. Für Paulaner bedeutet das Urteil die juristische Rückendeckung für einen der wichtigsten Wachstumstreiber. Paulaner Spezi setzt sich vor Gericht durch. Doch dieser juristische Erfolg ist lediglich der Auftakt. Denn der eigentliche Schlagabtausch findet längst anderswo statt. In den deutschen Handelsregalen, wo eigene Gesetze gelten. Aus dem Streit um 5 Buchstaben wird ein Wettbewerb um ein Milliardenvolumen. Und die nächste Offensive des einst so friedfertigen Klosterbieres lässt nicht lange auf sich warten. Sommer 2025 in einem Aachener Getränkemarkt. Ein junges Paar steht vor einem Regal, das aussieht wie eine Regenbogenwand.
Wow, also ich wollte eigentlich nur eine Spezi haben. Seit wann gibt's denn ein ganzes Pokémon-Universum aus Cola-Mixen?
Das ist so irre. Paulaner Spezi, Krombacher Spezi, die originale Spezi. Und dann diese Möchtegerns, Mezzo-Mix, Schwippschwapp, Fritz-Cola-Mischmasch, Carlsberg, Brauerlimo, Flensburger Küstenmix, Feldschlösschen, Vita-Cola, Afri-Cola. Oh.
Ich schwöre, früher gab's einfach eine Spezi. Punkt.
Schau mal hier, selbst Mio Mio hat nur eine. Nennt sich Cola-Orangen-Mische. Kennst du die?
Nee, nur die Mio Mio Mate.
Irgendwie erinnert mich das Etikett der Mio Mio Mische an das von Paulaner.
Echt jetzt? Sind doch ganz andere Farben und Muster. Retrobunt und Pseudo-Hip sind hier doch alle Flaschen.
Ich sag ja nicht, dass es gleich aussieht. Nur same energy. Verstehst du?
Ein Mitarbeiter des Getränkemarkts nähert sich den beiden.
Entschuldigt, wenn ich einfach so reingrätsche, aber genau darüber haben die sich gestritten, vor Gericht.
Wie bitte?
Paulaner hat Mio Mio verklagt. Also genau genommen die Brauerei hinter Mio Mio, Behrensen. Wegen dem Design des Etiketts. Paulaner war der Meinung, dass das Wellendesign und die Farbe zu ähnlich seien und hat gewonnen.
Aha, was habe ich gesagt?
Das ist ja lächerlich.
Für Paulaner nicht. Die haben in den letzten Jahren gefühlt so ziemlich jeden verklagt, der mit Cola und Orange rumspielt. Erst Carlsberg und ihre offiziell lizenzierte Spezi, dann die Mio Mio Mische. Bei beiden ging es ums Etikett. Und vorher gab es natürlich noch den legendären Prozess gegen die originale Spezi von Riegele. Paulaner hat alles gewonnen.
Fehlt nur noch eine Meisterfeier auf dem Marienplatz. Aber seit wann sind die Mönche so streitlustig?
Seit Spezi der reinste Goldesel ist. Wir verkaufen hier 9-mal so viel Paulaner Spezi wie von den Originalen. Dabei verkauft sich auch die echt gut. Spezi boomt, selbst wenn was anderes draufsteht. Mein Chef meinte kürzlich, wenn es so weitergehe, könnte Paulaner bald mehr Umsatz mit Spezi machen als mit Bier.
Alles klar, wenn man so viel Asche macht, dann will man natürlich nicht, dass jemand anderes auf der eigenen Erfolgswelle mitsurft.
Dabei surft Paulaner selbst auf einer fremden Welle.
Stimmt. Hier, das ist die originale Spezi mit blauem Etikett, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Einfach beste.
Eben, das ist die Ironie dabei. Riegele hat es zwar erfunden und bekannt gemacht, aber Paulaner beherrscht das Marketing-Game einfach sehr viel besser und schreckt auch nicht davor zurück, gegen die Konkurrenz vorzugehen.
Während der Paulaner-Vorstand in Deutschland die Spezi-Konkurrenz auf Abstand hält, treibt Alexandra Schörkuber im Ausland einen konsequenten Wachstumskurs voran. 2024 überschreitet die Paulaner-Gruppe erstmals die Umsatzmilliarde. Damit rückt das Joint Venture mit Heineken auf Platz 4 der größten deutschen Brauereigruppen hinter der Radeberger Gruppe, Anheuser-Busch InBev Deutschland und der Krombacher Gruppe. Getragen wird der Höhenflug vom Bierabsatz, der gegen den Branchentrend um fast 5% auf rund 6 Millionen Hektoliter anwächst. Und natürlich von Paulaner Spezi, deren Absatz sich in den letzten 8 Jahren verzehnfacht hat. Mittlerweile wächst die Brause jährlich um bis zu 30% und dominiert mit einem Marktanteil von 40% den gesamten Cola-Mix-Markt. Die originale Spezi, Schwippschwapp und Mezzo-Mix hinken mit großem Abstand hinterher. Um mit dem enormen Wachstum umzugehen, übernimmt Alexandra Schörkuber von der Oettinger Brauerei den Standort in Gotha mit rund 170 Beschäftigten, um vor allem Spezi-Produkte abzufüllen. In den Kauf des Standorts investiert sie 12,5 Millionen Euro. Besonders stark legt unter ihrer Führung auch das Auslandsgeschäft zu. Plus 18% Volumenwachstum, getragen von Europa, China und den USA. In den Vereinigten Staaten wagt Paulaner nun den nächsten Schritt und bringt seine Spezi-Variante in die Regale, allerdings nicht unter dem vertrauten Namen. Die alte Vereinbarung mit Riegele gilt nur in Deutschland, weshalb der Konzern den Export unter dem Label Paulaner Sunset startet, orange-rot etikettiert, kalifornisch aufgeladen und frei von deutschen Markenrestriktionen. Der Launch an der Westküste bleibt zunächst ein Nischenthema. Cola-Mix-Getränke gelten in den USA noch als geschmackliches Kuriosum. Für Alexandra Schörkuber und ihren Biervorstand ist Sunset dennoch weit mehr als ein Experiment. Es markiert den Eintritt in ein globales Wachstumsfeld, in dem keine historischen Vereinbarungen die Grenzen setzen, sondern jeder neue Markt Potenzial in Millionenhöhe eröffnet. Während Paulaner in Übersee neue Märkte erobert, entscheidet sich auf dem größten Volksfest der Welt, wer den bayerischen Biermarkt dominiert. Dort, wo jährlich Millionen Maß über die Theke gehen, zeigt sich, wie viel Einfluss Paulaner wirklich hat und in Zukunft noch haben wird. Oktoberfest 2025 im Paulaner-Zelt. Ein Mann in Arbeitshose und Kapuzenpullover sitzt zwischen Trachten und Maßkrügen. Es ist ein junger Bierbrauer, der sein Bier nicht auf der Wiesn verkaufen darf. Noch nicht. Neben ihm sitzt eine Journalistin, die auf den jungen Bierrebellen aufmerksam geworden ist.
Habe ich das richtig verstanden, dass Sie Ihre Brauerei in einer Garage gegründet haben?
Ja, im Herzen von München. Auf 20 Quadratmetern, mit einem alten Kupferkessel aus zweiter Hand und einem großen Traum.
Und trotzdem durften Sie Ihr Bier nicht Münchner Bier nennen. Warum?
Weil nur Münchner Brauereien mit eigenem Tiefbrunnen ihr Bier Münchner Bier nennen dürfen. Offiziell geht es um Wasserqualität und Herkunft, inoffiziell um territoriale Ansprüche. Ein Schutz gegen unliebsame Konkurrenz. Bis heute dürfen auch nur 6 Brauereien ihr Bier am Oktoberfest verkaufen. Die Big Six.
Das klingt nach Kartellmethoden.
Die großen Brauereien nennen es Tradition. Dabei sind manche ihrer Regeln quasi erst gestern erlassen worden. Ich nenne es vor allem unfair.
Und was haben Sie gemacht?
Na was wohl, meinen eigenen Tiefbrunnen gebohrt. 160 Meter tief. Seither darf ich mein Bier auch Münchner Bier nennen. Ob das aus mir endlich einen echten Münchner Bierbrauer macht? Auf jeden Fall echter als die Schörkubers und Heineken.
Apropos, gehört Paulaner auch zu den Big Six?
Natürlich. Paulaner ist der dickste Kessel von allen. Neben Hofbräu, Augustiner, Spaten, Löwenbräu, Hackabschor. Aber ich mache denen keinen Vorwurf. Sie verteidigen, was sie aufgebaut haben. Die Wiesn ist mehr als Bier. Es ist Bühne und Marke zugleich. Eine Werbetafel, auf die die ganze Welt blickt.
Ist das Ihr großer Traum? Ihr eigenes Bier am Oktoberfest zu verkaufen?
Oh ja, ich will, dass mein Bier hier ausgeschenkt wird. Irgendwann ist es soweit. Vermutlich noch nicht nächstes Jahr, aber bald.
Eigentlich geht es Ihnen doch auch um Prestige und Geld. Darum, die Bekanntheit und den Werbewert Ihres Bieres zu steigern.
Natürlich. Dieselbe Tour, die die Big Six seit Jahrhunderten fahren. Doch um in diesen Club zu kommen, bedarf es mehr als nur Wasser aus einem tiefen Loch.
Nämlich?
Politischen Einfluss und Beziehungen. Am Ende wacht das Rathaus über alles. Jede Brezen, jedes Logo, jede Maß. Aber die Braubranche verändert sich. Der Bierverbrauch, das Image, das Sortiment, aber auch die Gesellschaft. Schauen Sie mal rüber zum Nebentisch. Was sehen Sie?
Einen Vater mit seinem Sohn, der vielleicht 14 ist. Meine Güte, trinkt das Kind etwa ein Maß Bier?
Das nennt sich begleitetes Trinken. Ab 14 völlig legal, solange die Eltern dabei sind. Deutschland in a nutshell. Aber wehe, wenn ein Erwachsener hier auf der Wiesn einen Joint zückt, dann steht schneller eine Polizeieinheit da, als du Ortsoft is sagen kannst. Alles zum Schutz der Jugend natürlich.
»390 Jahre liegen zwischen dem verbotenen Mönchsbier und den Paulaner Brauhäusern in Ostasien. Dazwischen Feuer, Fortschritt, Familienimperien und eine Bierkultur im Wandel der Zeit, die sich für unantastbarer hielt, als sie es vielleicht tatsächlich sein mag. Und vergänglicher als der Paulaner Markenmythos selbst. Paulaner ist als Marke und Unternehmen immer dann gewachsen, wenn die Welt ins Wanken geriet. Paulaner-Pionier Zacherl baute Dampfkessel, als München noch an Pferdekarren glaubte. In der Nachkriegszeit wurde Spezi abgefüllt, als niemand wusste, dass Deutschland einmal Cola mit Orange lieben würde. Die Schörkubers machten aus einer klösterlichen Brauerei ein Imperium aus Bier, Beton und Bayerntum. Und während draußen der Bierkonsum schrumpft, wächst drinnen der Wille, größer, mutiger, weltläufiger zu denken. Heute zählt die Paulaner Brauereigruppe zur Top 3 der größten Brauereien Deutschlands und rangiert zugleich in den Top 30 weltweit. Eigentumsseitig bleibt das Unternehmen zweigeteilt. Heineken hält mittlerweile nur noch 30%, während 70% beim Schörkuber-Konzern liegen. Eine Konstruktion, die Paulaner internationales Know-how sichert und zugleich die Kontrolle in Münchner Familienhand belässt. Alexandra Schörkuber, seit Jahrzehnten die konstante Bezugsperson für die Brauerei, plant die schrittweise Übergabe an die nächste Generation. Sie bleibt zwar Teil des Holding-Vorstands, doch die operative Verantwortung verschiebt sich sichtbar. Alle ihre Kinder sind mittlerweile im Konzern tätig. Ihr jüngster Sohn Florian, Jahrgang 1994, tritt 2024 als Co-Geschäftsführer an und mit ihm verändert sich die Taktung. Früher stand die Mutter selbst auf den Vertriebstagungen, gab jedem das Gefühl, Teil der Familie zu sein. Heute bleibt die neue Führung oft fern. Der direkte Draht nach oben, auf den sich Paulaner lange verlassen konnte, droht zu reißen. Ersetzt durch Hierarchie und Protokoll. Die neue Generation betreibt eine strategische Neuausrichtung. Statt auf kleine Regionalmarken setzt Paulaner auf Dominanz. Eine Marke pro Land, ein klares Ziel, weniger Vielfalt, mehr Kontrolle. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Biergruppe erstmals die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro überschritten. Ein Triumph gegen den allgemeinen Rückgang in der Branche. Der Bierabsatz stieg um knapp 5% auf 6 Millionen Hektoliter. Zugleich entwickeln sich die alkoholfreien Getränke, allen voran Spezi, zu einem zweiten Rückgrat der Gruppe. Mit einem Absatzplus von rund 25% und einem Marktanteil von 40%. Gerade noch rechtzeitig. Der Bierkonsum pro Kopf in Deutschland lag 2024 bei nur noch 88 Litern. Ein historischer Tiefstand. Und der Absturz setzt sich fort. Im ersten Halbjahr 2025 sank der Bierabsatz noch einmal um 6% gegenüber dem Vorjahr. Ein Einschnitt, der zeigt, wie tiefgreifend der Wandel ist. Bier verliert seinen Platz als Alltagsgetränk und rutscht zunehmend in die Randzone einer sich entalkoholisierenden Gesellschaft. Die Schörkubers reagieren mit einem Lizenzdeal, ausgerechnet mit der Brauerei Riegele, die sie einst vor Gericht bekämpften. Ab 2026 darf Paulaner Spezi europaweit exportiert werden. Riegele verdient nun endlich mit. Und die Marke Spezi bekommt endlich internationales Gewicht. Auch andere Brauereien generieren inzwischen bis zu 1/3 ihres Umsatzes mit alkoholfreien Bieren, Limonaden und Mischgetränken. Neben Paulaner auch Deutschlands größte Brauerei Krombacher. Der dortige Geschäftsführer könnte sich vorstellen, perspektivisch vollständig auf alkoholfreie Getränke umzusteigen. Eine Option, die für die Schörkubers nicht in Frage kommt. Noch nicht. Denn so ambitioniert die neue Ausrichtung der Paulaner Gruppe auch ist, der innere Spagat bleibt Teil der eigenen DNA. Zwischen Bodenständigkeit und Globalisierung. Zwischen Hopfen und Cola. Zwischen dem Mythos eines festen Kulturguts und dem Wandel einer Welt, die Durst auf Neues hat. Das war die vierte und letzte Folge von Imperium, die Paulaner Story von Studio J. Wenn du mehr über Paulaner erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Spiegelartikel »Warum die Deutschen die Lust auf Bier verlieren« von Simon Burg und Christina Gnirke. Sowie das größte Volksfest der Welt. Wer mitkassiert und wer nicht? Von Maria Marquardt und Timo Schober. Außerdem den Weltartikel Der bizarre Erfolg des Spezies von Philipp Vetter. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen.
In der nächsten Staffel Imperium erzählen wir die außergewöhnliche Geschichte des ersten deutschen Privatsenders, RTL. Wie aus einem Garagenstudio ein Mediengigant erwächst und wie Ideenreichtum, Mut und Geschäftssinn die biederen Grenzen der deutschen TV-Landschaft sprengen. Folge Imperium jetzt in deiner Podcast-App, um die neue Staffel nicht zu verpassen. Höre Imperium überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Orlindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Bibi von Gehr gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.